Ladies and Gentlemen, ich persönlich freue mich, dass ich mich heute schmücken kann mit jemandem, der extrem cool ist, von dem ich aber weiß, dass er nicht so cool ist, dass man nicht mit ihm reden kann, sondern dass er eben so ist, dass man stundenlang mit ihm sprechen kann. Brüderlich, väterlich fast schon und unglaublich sympathisch, nämlich Eco Fresh.
Der, wie du es im Laufe des Gesprächs einmal gesagt hast, der Olli Kahn des Hip-Hop.
Ja, ganz genau.
Gut getroffen.
Es dazu kam, das muss man allerdings natürlich sich in voller Gänze anhören. Der ist ein Quell der Freude.
Ja, das stimmt.
Wirklich. Und der ist so voller Unternehmungslust. Weißt du, du merkst so richtig, der hat 1000 Ideen und der bringt die auch, die PS auch auf die Straße. Viele reden ja nur und so. Aber der macht's halt einfach. Und der freut sich so, dass das so gut läuft. Und da freue ich mich so mit.
Ich fand aber auch schön, dass er zum Beispiel erzählt hat, dass es einen Punkt in seinem Leben gab, wo seine Plattenfirma damals gesagt hat,
du bist
leider zu erfolgreich, wir schmeißen dich raus.
Du bist zu kommerziell, das finde ich auch so lustig. Ja, ja, das tut denen wahrscheinlich heute noch weh. Mhm. Aber weiß nicht, ob es die Plattenfirma noch gibt, aber ihn gibt es. Und zwar nicht nur auf dem Plattenteller und auf der Bühne, sondern eben auch ganz, ganz viel in Filmen und im Fernsehen. Heute bei uns, bei den Waffeln einer Frau, Eco Fresh oder wie Freunde, wie ich ihn nennen dürfen, Onkel Freezy.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, die Maschinen laufen, die Mikrofone funktionieren, wissen Sie auch, denn heute ist wieder mal ein Star bei uns. Eco Fresh!
Mich meinst du? Wow,
ja.
Ich bin hier, wow, ich freue mich so sehr, jetzt in Person dich zu sehen, es ist unfassbar.
Ja, und vor allem so ein Hip-Hopper mit so einem, wir sitzen uns ja gegenüber und du trägst so Kopfhörer, wobei ich muss sagen, unsere Kopfhörer sind nicht so, da gibt's noch moderneres, glaube ich, oder?
Ja, aber das sind so typische Studio-Kopfhörer.
Die sind gut, oder?
Ja, erinnert dich das an irgendwas? Soll ich jetzt so anfangen zu Yo zu machen?
We are the world. Ich bin ja Kind der 80er und wenn ich Leute mit Kopfhörern denke ich sofort an dieses We are the world Video.
Ja, weil wir sind ja die Welt und wir sind auch die Children. Ich finde das gut. Ich mag das Lied auch.
Ich auch.
Hast du die Doku gesehen auf Netflix?
Leider nicht.
Alter, ich kipp vom Stuhl. Das war so geil. Ich liebe sowas.
Und hat man da gesehen, wie die das aufgenommen haben und wie jeder Einzelne sozusagen jeder ja nur eine Zeile. Also es war jetzt musikalisch nicht total anspruchsvoll.
Es gab außerordentlich viel Footage von diesem Tag und von allen, die da waren, als hätten sie es gewusst.
Lustig, gell? Ja. Ich meine, Anfang der 80er haben die schon Making-ofs gedreht. Das war wirklich
total.
nicht.
Und du siehst dann halt alle, wie sie einsingen, wie sie Probleme haben. Bob Dylan hatte total die Probleme und hatte Angst, das einzusingen vor den anderen. Dann musste Stevie Wonder mit ihm in den Nebenraum und das einzeln mit ihm aufnehmen. Ja, total. Da siehst du, das sind auch alles nur Menschen und es war einfach spannend, kann ich nur empfehlen.
Ach, dann gucke ich mir das wirklich mal an, weil bei mir ist ja wirklich so, ich habe letztens bei Instagram auch sowas zugespielt gekriegt, die LA Golden Globes Verleihung oder die Oscar Verleihung 1990 oder 91, weißt du, mit Julia Roberts, Richard Gere, Tom Hanks und alle noch so jung und dazu lief dann auch noch so ein 80er-Jahres-Song, habe ich direkt drin in die Augen gekriegt.
Wow. Ja, auch auf die Gefallen, dass man uns jetzt für Boomer hält. Aber es waren schon die geilen Filme, oder? Es waren schon die besten Filme, 80er, 90er. Besser ist es nicht mehr geworden, oder?
Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, weil man jung ist und man das anders aufnimmt, als dann mit 45 flasht sich ein Film nicht mehr so. Weil du einfach, glaube ich, mit dem Thema Film auch irgendwie jetzt etwas gewohnter umgehst. Als ich halt mit 15 Pretty Woman gesehen habe, dachte ich, ich flipp aus.
Ja, aber es wurde auch anders gedreht. Also da wurden ja so, sag ich mal, Romcoms noch auf Film gedreht, voll Breitbild und so weiter. Heute gibt's dieses Thema ja gar nicht mehr. Das wird jetzt nur noch als Netflix-Film so auf schnell gedreht, weil das sich nicht mehr lohnt fürs Kino. Du kriegst im Kino nur noch die Blockbusters sozusagen.
Ja, aber was ist, ich meine, gut, es gibt noch Blockbuster, aber früher war das wirklich so, jeder hat die gleichen Filme gesehen. Mhm. Der mit dem Wolf tanzt, und irgendwann ist es dann so zerfleddert und dann hast du das schon gesehen, wir gehen ja gar nicht mehr so oft ins Kino und so. Und dann hat sich das irgendwie so verändert. Das finde ich übrigens ein bisschen schade. Also ich will jetzt auch gar nicht mit so einer Kulturkritik starten, aber dass wir alle nicht mehr so, weißt du, früher jeden Abend haben wir alle den gleichen scheiß Film geguckt, aber zumindest konnte man am nächsten Tag drüber reden. Und heute sitzt halt jeder individuell vor seiner eigenen Doku und keiner hat mehr so ein Gemeinschaftsgefühl.
Das stimmt. Ich liebe Filme. Ja. Ich liebe Filme, seit ich ein kleines Kind bin. Ich habe auch meiner Mutter immer gesagt, ich will Schauspieler werden, ich will mal in Filmen spielen. Das war das Erste, was ich immer gesagt hatte. Ich liebe es einfach. Filme sind, die haben so eine Magic an sich. Mhm. Ne? Das ist doch wunderschön. Heute kann ich mit meinem Sohn das ein bisschen teilen.
Ja.
Und ich habe so manche Filme, die ich ihm zeigen will, ne, wo ja. ich ihn für begeistern will. Und dann weiß ich weiß ja schon, was passiert. Und dann gucke ich ihn so an, so wie er dann darauf reagiert.
Aber die Kinder sind ja so ein bisschen skeptisch. Ich muss sagen, ich habe keinen guten Ruf im Film auswählen bei meinen Kindern, weil ich habe mehrfach mich für so sozialkritische Themen entschieden. Ui. Und da meine Kinder einfach dann nach 5 Minuten gesagt, das kannst du alleine schauen, das gucken wir nicht mit. Vor allem nicht am Sonntagabend, da sind wir eh schon schlecht gelaunt. Mhm. Und deswegen habe ich da nicht so einen guten Ruf. Aber meine Kinder schlucken dann schon, wenn die schon von der Optik her sehen, das ist 80er oder 90er Jahre gedreht. Mhm. Oh, wieder was aus deiner Jugend. So, ja. Und ich so, das gucken wir jetzt an. Und dann ist es ja auch manchmal lustig und toll.
Ja, total. Ich mochte auch so sozialkritische Filme, so Bürgerrechtsfilme oder so. Ich habe sowas geliebt. Da muss ich mal fast weinen, wenn dann am Schluss ist dann so ein Gerichtsprozess und dann kriegen die doch recht so oder sowas. Ne? Da kamen mir manchmal die Tränen hoch.
Mir auch. Aber jetzt, ich meine, es muss doch, wir machen jetzt einen Aufruf, dass du mal einen Film drehen willst. Du kennst doch alle wichtigen Leute. Ich drehe ständig,
Barbara. Eben. Ich bin ja schon wirklich... Das nimmt ja schon bei mir Überhand an. Da kommen wir ja auch gleich zu, wenn ich mich nicht täusche. Ich mache ja jetzt noch einmal so eine Tour und will noch einmal den Leuten das zeigen.
Und dein Schauspiel.
Ja, weil Schauspiel und generell dieses Entertainment hat so viel von meinem Tagesablauf eingenommen. Ja, jetzt das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, haben wir ja schon über diese Serie da gesprochen. Auf,
ja.
Was war das denn nochmal? Auf ZDF. Das waren ja so 3-4 abendfüllende Filme.
Mhm.
Und das letzte jetzt, was ich gedreht habe, das heißt Rabentante, zumindest hieß der Arbeitstitel so. Und ja. Da hatte ich auch die männliche Hauptrolle. Und das Mädel, die möchte
kein... Spielst du die Tante?
Nee.
Nein.
Nee, das noch nicht. Also so viel Method Acting habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber den Freund und er möchte ein Kind und sie nicht. Und dann, das wird dann lustig irgendwie später.
Oh Gott, du bist noch in der Rolle, wo Väter noch sozusagen dabei sind, Kinder zu zeugen oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich würde jetzt schauspielmäßig schon in die schwierige Phase rutschen, der Frau, der man keinen Sex mehr zutraut, die aber auch noch nicht Oma ist, weißt du? Da ist es mit der Rollenauswahl ein bisschen schwierig.
Ich hatte ein bisschen Glück, also ich dachte auch beim Lesen, oh, weia, der ist ja 5-6 Jahre jünger als ich. Aber ich habe es trotzdem bekommen. Ah, ja.
Ja,
das ist so.
Wie hast du das gemacht?
Ich sage immer, ich bin ja 40, ich sehe aus wie 30, aber fühle mich wie 50. Aber es ist okay.
Perfekte Mischung. Nee, aber ich meine, das ist doch interessant, dass du schon immer, wenn du sagst, ich habe schon meiner Mama gesagt, dass ich unbedingt vor die Kamera will. Das heißt, du hast noch nie Angst vor Publikum gehabt.
Nein. Habe ich nicht gehabt und ich liebe das einfach, weiß ich nicht, ich liebe das einfach, diese Bühne oder wenn es dann heißt, los geht's, ne? Ich kann es nicht anders beschreiben, ich liebe es. Auch auf der Bühne, auch beim Konzert oder sowas, ne? Meine Frau sagt immer, du bist ein ganz anderer Mensch, weil da kann ich irgendwie so loslassen, ne? Da habe ich gar keine Befangenheit oder sowas. Ich mache einfach, ne, ich leg einfach los, ich mache einfach drauf los und das gefällt mir. Auch das ist auch im Fernsehen. Wir haben uns auch mal im Fernsehen gesehen, weißt du noch, mit Thomas Gottschalk und das mag ich auch. Ich liebe diese Unterhaltungsgeschichten, das ist irgendwie mein Leben, ne? Ja. Sobald es losgeht, das macht mir total Spaß. Das erfüllt mich auch total.
Bist du auf die Bühne gegangen aus dem Komplex heraus oder weil du einfach von Anfang an Spaß daran hattest? Wir haben ganz viele Kollegen, ich habe ja mit allen hier schon ein paar Mal geredet und ganz viele sind so, ja, ich war immer nicht der Lustigste oder ich war der Kleinste oder ich hatte immer scheiß Klamotten und deswegen musste ich irgendwie aus mir rausgehen und deswegen bin ich auf die Bühne gegangen. War das bei dir auch so?
Ja, schön, dass ich hier meine Therapiestunde einlösen kann heute. Also ja, tatsächlich, ich war damals, ich will jetzt hier nicht diese Racecard spielen, aber ich war damals so einer von 5 bis 9 ausländischen Mitbürgern auf meinem Gymnasium.
Ja.
Wir hatten jetzt auch nicht viel, es kam jetzt nicht oft vor, aber ich hatte schon so einen kleinen Komplex und hatte das Gefühl, ich muss immer besonders charming sein oder besonders laut sein. Ich war damals auch schon ziemlich groß, genauso groß wie ich jetzt bin, war ich damals schon in der Schule. Und ich war immer laut und ich war auch irgendwie immer der Klassenclown, bisschen so auch der Anführer, so zumindest was die Sachen betraf, was wir jetzt machen, was als nächstes cool ist.
Mir nach!
Genau.
Das finde ich immer so cool, wenn es so Leute gibt, die so sagen, ich habe eine Idee, alle mir nach!
Genau so. Ja, deswegen. Also ja, das kam aus dem Komplex heraus. Wie war das denn bei dir? Ich will ja hier noch was lernen.
Ja, ist interessant. Also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, weil ich Brillenträger war, bin ich irgendwie zum Fernsehen gegangen. Aber ich konnte auch nicht so, wie ich wollte, als ich Jugendlicher war. Aber ich muss jetzt auch sagen, welcher Jugendliche kann schon so, wie er will, weißt du? Ich meine, es ist ja total normal, dass man Komplexe hat. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Jugendliche, die keine Komplexe haben, die machen auch da nicht zwangsläufig eine gute Entwicklung durch. Also, weil ich kenne auch viele, die waren richtig cool und die haben immer gute Noten und die waren cool und die konnten alles und so, aber die haben sich dann nicht so gut weiterentwickelt, weil die mit 19 schon dachten, spinnet. Ja? Ich brauche nichts mehr zu machen. Und ich glaube, alle Jugendlichen haben irgendwie ein Problem mit sich. Ich hatte eine sehr dicke Brille. Und ich war nicht so cool, wie ich gerne cool gewesen wäre. Und Brille war in den 80ern einfach, also da, und dann ist noch die mit der Brille. Ja, aber die will ja wirklich keiner. So, ja. Und ich habe dann irgendwann diese Brille abgelegt und dann dachte ich mir, so. Und jetzt hole ich mir alles, was ich davor nicht gekriegt habe. Und an diesem Programm arbeite ich immer noch.
Das ist gut.
Ich traumatisiere mich immer noch.
Ja.
Sozusagen. Also ich finde das auch gut, dass man unsicher ist als Jugendlicher. Ich finde das auch okay, dass man an gewissen Dingen zweifelt.
Ich habe das auch immer noch. Zumindest diesen Antrieb davon und dieses, ich will das allen zeigen, dass ich das drauf habe. So, ne? Das habe ich immer noch. Obwohl das jetzt schon irgendwie fast jeder mitbekommen hat, dass man irgendwas macht, ne, in diesem Bereich sozusagen. Aber ich kann irgendwie nicht so richtig damit aufhören. Ich bin auch so rastlos. Sobald ich etwas fertig habe, finde ich es schon nicht mehr cool. Dann will ich sofort das nächste machen.
Aber was für ein toller Motor. Stell dir mal vor, du hättest den Motor nicht. Weißt du, wie leicht es ist, auf dem Sofa sozusagen wie so ein Stück. Wie hat letztens das Joachim Meyerhoff hat geschrieben, er sei wie ein Stück Käse mit dem Sofa verschmolzen eine Zeit lang. Und das ist ja auch, das liegt einem ja auch nahe. Also ich bin zwischen völliger Rastlosigkeit und totaler Erschöpfung die ganze Zeit hin und her geworfen.
Kenne ich gut. Wenn man dann zu Hause ist, dann kippt man um.
Sobald ich mich hinsetze, schlafe ich ein.
Das kenne ich. Ja, und die haben mich dann eigentlich mehr oder weniger überredet. Das ist nicht negativ gemeint, sondern dieses sich mit seiner Reise zu befassen, weil darüber geht zum Beispiel auch meine Tour. Ich höre immer, wenn ich rausgehe, ich fange mal anders an, wenn ich rausgehe, höre ich immer, ey Echo, ich bin mit deiner Mucke groß geworden, auch damals das und das, wie war und sowas, ne? Das höre ich am Tag, weiß nicht, je nachdem, wie lange ich draußen bin, weiß ich nicht, irgendwas von 3 bis 10 Mal. Ja, fast jeder, der mich trifft, erzählt mir irgendeine Geschichte von früher. Und ich bin aber immer so, ich will ja nicht im Frühjahr sein, ich will ja weitermachen, ne? Und deswegen musste ich mich fast schon dazu zwingen lassen, zu sagen, nein, es war aber besonders, es hat vielen Leuten etwas bedeutet, deswegen bring das noch einmal, weil man weiß nicht, wie oft du noch die Gelegenheit dazu haben wirst, bring das noch einmal auf die Bühne, weil damit sind so viele Leute aufgewachsen und möchten das vielleicht noch einmal, ne, präsentiert bekommen die vielleicht
bevor
auch schon...
Bevor die auch zu alt sind, verstehst du?
Die vielleicht auch schon
wenn
Familien
die auch nicht
haben
mehr,
und so weiter.
Mobil sind, um in deine Konzerte zu kommen.
Genau. Ja. Vielleicht haben sie auch schon Kinder und ne, sind berufstätig oder keine Ahnung. Und das passt dann auch nicht mehr ins Lebensmodell von allen. Deswegen ist jetzt so nochmal einmal die Chance, das zu machen. Und für mich ist es auch eine Art Therapie, wenn wir hier schon die Therapiestunde haben, mich mit meinem eigenen Werdegang zu beschäftigen. Ne? Ich weiß gar nicht, was das mit mir da machen wird.
Kannst du dich noch an alles erinnern, was du gemacht hast? Nein. Du hast ja auch, wie viel Platten hast du gemacht?
Solo habe ich, glaube ich, 12. Aber das Ding ist ja, bei mir ging das los, da war ich 16.
Krass. Ne?
Und den ersten Hit hatte ich mit 17, 18. Aber so schon, dass es nicht mehr zurückging sozusagen, ne? Dass man schon richtig bekannt war. Ja?
Das König ist aber von Deutschland. Auch gar nicht so einfach. Nee. Weil wenn du nämlich mit 17 bekannt bist, ich meine, wir haben ja ein paar Kollegen, sage ich jetzt mal, Sänger, die sehr große Hits gelandet haben und dann hast du danach nie wieder was von denen gehört, weil die dann sich, glaube ich, versteckt haben. Die haben dann einfach gesagt, ich krieg nicht nochmal so einen Wurf hin, ja?
Ja.
Ich meine, mit 17 schon so ein Kracher.
Ja, und da war keiner dabei, du warst da nicht dabei, die mir dann eine Therapiestunde hätte geben
können. So, wo
können.
War ich? Wo, war ja was nicht, hätte ich aus dir? Mein Gott, wo könntest du heute sein,
man
wenn
man war
dich
ja nicht darauf vorbereitet auch, so, ne?
Ja,
keiner kann dich darauf vorbereiten, was da passiert.
Umso besser. Es waren denn auch Leute um dich rum, die dich dann bequatscht haben? Also so, da sind ja gleich ganz viele die so an einen ranrutschen und sagen, pass auf, Eko, ich weiß, wie es läuft.
Ja.
Jetzt übergibst du mir erstmal 30% deiner Einnahmen und dann manage ich dich.
Alles miterlebt, kannst du mir glauben. Alles von A bis Z. Ich meine, wem erzähle ich dir was? Du bist auch da im Showbusiness ein alter Hase oder
Mittelalter.
Ich meine das nur lieb.
Kleiner Maus.
Du kennst dich aus, sagen wir so.
Ja.
Und deswegen kennst du bestimmt diesen Zustand und wenn man noch ein bisschen neu und naiv ist, hört man vielleicht auf Leute. Aber ja, Es war aber auch gut so, weil heute bin ich ja jetzt das Resultat daraus.
Es ist gut gegangen.
Es
ja,
ist
nochmal gut gegangen. Ne? Also man muss auch schlechte Erfahrungen machen. Aber wie war das denn, als du, wer hat dir denn geholfen, diesen ersten Hit König von Deutschland so zu landen? Hattest du da schon total professionelles Umfeld?
Ja, ich war hier in Berlin unter Vertrag. Erstmal bin ich von zu Hause ausgezogen. Ich habe die Schule abgebrochen. Das
Bist
Einzige, was meine,
Gott, deine
das Einzige, was meine Mutter von mir verlangt hat, war, die Schule ordentlich zu machen.
Ja.
Sonst hatte ich alle möglichen Freiheiten. Und sie war am Weinen. Das war ja damals nicht normal, dass einmal einer nach Berlin zieht wegen eines Plattenvertrages mit irgendwie 17, 18 sozusagen. Ne? Ja, habe ich aber gemacht. Und das ist dann Gott sei Dank gut gegangen. Das war hier bei einem Hip-Hop-Label in Berlin. Und ja, da kamen zwei Lieder raus und das ging so durch die Decke, dass sie mich rausgeschmissen haben. Weil die waren noch so richtige alte Hip-Hopper.
Ja.
Also, da war noch ein bisschen der Hip-Hop und der Mainstream waren total getrennt.
Und du warst zu viel Mainstream.
Und es war zu
du
Mainstream.
Warst einfach zu
und sie haben mich rausgeschmissen.
Das ist geil. Pass auf, du Kapitalhure.
Und ich war gerade aus der Schule dahin nach Berlin gezogen. Wenn ich das jetzt überlege.
Ist
ja,
das lustig.
Und da musste ich zurück.
Ja.
Ne? Ja.
Zurück zur Mutter?
Zur Mutter, da habe ich dann ein paar Wochen gewohnt, bis ich eine eigene Wohnung hatte. Dann,
ja.
Ich war ja schon dann bekannt und hatte dann schon Auftritte.
Ich wollte gerade sagen, da hattest du doch schon ein Loft, wo man mit dem Auto reinfahren kann und parken kann
weißt du?
Mit dem Auto, was so hin und her wackelt.
Nee, es geht. Leider ist es ja auch so, dass die Verträge damals noch recht, weiß ich nicht, zum Nachteil der Künstler waren.
Na klar,
das muss ich ja auch alles erstmal noch erleben. Ne?
Ja.
Und erlernen. Deswegen, also so gut ging es mir damals noch nicht. Aber es ging mir für meine Verhältnisse top.
Erste Kohle, die du verdient hast. Ich habe letztens so lustig mit Smudo mich unterhalten. Und Smudo hat mir erzählt, sie haben einen Koffer gekriegt. Einen Koffer mit Geld. Und er hatte dann diesen Koffer und war total in Panik. Und hat ihn immer wieder aufgemacht und hat ihn sich angeguckt und so. Kannst du dich noch an dein wirklich erstes, an deinen ersten großen Batzen Geld verdienen? Und wie du damit, weil dann, es gibt ja Leute, also jetzt momentan ist er so ein bisschen in die Kultur. Ich kriege das ja so mit über meine Kinder bei TikTok. Die lassen sich dann das ganze Geld einfach bar und dann haben die das so in der Hand und dann werfen die es so um sich und haben so Geld einfach so. Ja. Und dann gibt es ja auch die sagen, ich mache jetzt ein Sparkonto und dann lege ich es alles drauf. Mhm. Welcher Typ bist du?
Ich habe das mit beiden Händen aus dem Fenster geschmissen. Amtlich, ja.
Was hast du dir
so,
denn gekauft?
So wie es sein soll. Alles mögliche, Klamotten, alles was keinen Wert hat, das habe ich mir damals gekauft. Aber ich war auch zu meiner Verteidigung ziemlich jung und ich habe ja noch nie sowas gesehen. Das war ja wirklich ein gesellschaftlicher Unterschied, den das bei mir ausgelöst hat sozusagen. Ne? Mhm. Also so buchstäblich. Und das ist auch ziemlich schwer eigentlich, wenn du jetzt so eine soziale Komponente dazu nimmst. Habe ich da damit quasi die Arbeit überholt, wofür man vielleicht Generationen gebraucht hätte, das jetzt mal um das in den Kontext zu setzen.
Ja.
Aber ich bin nicht vernünftig damit umgegangen. Ich habe das aus dem Fenster geschmissen. Ich hätte mir dann hier eigentlich in Berlin, wenn ich schon mal hier war, damals in Kreuzberg einfach eine Wohnung kaufen sollen.
Wäre heute 10-mal so viel wert.
Ja, dann bräuchte ich heute gar nichts mehr machen. So, ne? Aber naja, so ist das Leben.
Ach, ja.
So ist das Level, kannst du nichts machen.
Ja, du, hier wird auch nichts bezahlt, weißt du, ne?
Ja, kein Problem. Ja. Aber die drei Gläser Wasser, wie ich das verlangt habe, die stehen hier.
Ja, nein, das ist sehr lustig.
Die ächze ich auch gleich alle drei nacheinander.
Wir haben dich wirklich, ich möchte mal fast sagen, überladen hier in dem kleinen Studio. Und du machst immer Klimaanlage an und aus, gell?
Ja.
Das geht, oder?
Ja,
genau.
Ist gut.
Ja, weil es ist so eine Mischung aus Erfrieren und Zerlaufen irgendwie bei
aber
uns.
Aber das ist gut, das bringt noch so einen Survivor-Aspekt mit sich hier.
Absolut, wenn du das überlebst, bist du fit für die Tour.
Ja.
Nein, wir haben dir richtig viele schöne Sachen hingestellt, also drei Gläser Wasser, es ist auch wirklich Wasser. Und dann hast du natürlich auch die Waffeln vor dir.
Ja.
Was steht auf deinem Schildchen drauf?
Fresh gebackene Waffeln.
Oh nein, da hat sich aber jemand was gedacht.
Das ist süß.
Schön,
und der und hier der Honig oder was
das
ist das?
Ist wahrscheinlich Ahornsirup.
Ahornsirup, genau, das ist auch süß. Ja, schön.
Wenn du jetzt in Vorbereitung auf die Tour bist, die am 6. März in Halle startet.
Genau.
Jetzt hast du noch knapp einen Monat Zeit.
Also wir essen, ja?
Ja.
Es ist jetzt nicht
ich möchte dich jetzt nicht in diese Mehl- und Zuckernummer rein. Ich wollte gerade sagen, dein Körper braucht ja jetzt Pflege.
Ich liebe Waffeln. Du magst Waffeln, dein Podcast heißt.
Natürlich. Ja, ich meine, ich esse nur Waffeln.
Voll lecker, oder?
Nein, aber ich meine, jetzt kannst du hier eine Waffel essen, aber ich könnte mir vorstellen, du bist jetzt schon in Vorbereitung auf Legacy. Für Legacy musst du in Topform sein.
Fett und stark sein.
Ja.
Waffeln ist das äquivalent zu Pizza irgendwie, ne?
Mhm.
Egal. Pass auf. Ich bin auch fit. Ich bin fitter, als ich die Jahre war. Ich mache nämlich ein bisschen Fitness. Es fängt langsam bei mir an. Ich mache
Ja, du musst jetzt schon auf deine Beweglichkeit achten.
Richtig.
Kann ich dir sagen.
Richtig.
Weil diese steifen Männer, weißt du?
Richtig.
Diese steifer, deutscher, behaarter Schrank wirst du ja sowieso nie werden. Aber du bist ja sowieso schon, weißt du, du bist ja so.
Naja.
Ja, komm,
ich muss
ein bisschen was machen.
Ich muss ein bisschen was machen.
Okay.
Ein bisschen Fitness. Aber auch ein bisschen für die Beweglichkeit. Und außerdem tut das auch immer gut für irgendwelche Rollen oder sowas. Letztens habe ich zum Beispiel ein Casting absolviert. Übrigens noch keine Rückmeldung bekommen. Nicht so gut. Nicht so gutes Zeichen.
Was?
Da sollte er Fitnesstrainer sein. Kann er auch mal kommen. Also man muss immer in Schuss bleiben. Ja. Nee, das kommt bestimmt. Die melden sich jetzt hier. Und wenn die mich bei dir hören, dann melden die sich sofort.
Dann sagen die sofort zu. Also das würde ich gerne sehen, dich als Fitnesstrainer.
Sag mal, aber so, das ist alles cool und wir machen hier Werbung und so weiter. Das finde ich cool. Aber wenn ich schon mal hier bin, ich muss dich doch was fragen, weil ich kann doch davon nur lernen. Wann sagt man... Ab wann hört Höflichkeit auf und ab wann soll man für sich einstehen? Wenn du jetzt zum Beispiel als du in die Showbranche gekommen bist, gab es bestimmt auch total die Vorurteile. Ey, hier, schöne Frau, ach, die kann man da als Eye-Candy da an der Seite stehen.
Genau,
oder so.
Schnittfutter hieß das bei uns.
Ja.
Also Marcel Reich-Ranitzky spricht und ich bin im Bild.
Ab wann bist du denn eingeschritten und hast gesagt, nee, ich kann auch reden und das möchte ich jetzt gerne hier machen.
Nee, ich bin nicht eingeschritten. Das haben die dann schon selber irgendwie rausgefunden. Aber ich muss sagen, dass ich natürlich auf eine bestimmte Art und Weise positioniert wurde, das habe ich mir ja selber eingebrockt, weil ich habe mich ja selber so präsentiert. Ja? Mhm. Also man kann natürlich auch nicht die ganze Zeit, ich meine, es gibt so Harald-Schmidt-Auftritte von mir, die gucke ich mir manchmal noch ganz gerne an. Und frage mich, warum fand ich mich damals eigentlich zu dick? Auch eine interessante Beobachtung, wenn man so zurückschaut, denkt man immer, ich fand mich damals schon zu dick und es gab wirklich überhaupt keinen Grund dazu. Und dann habe ich mich natürlich da extrem sexy positioniert, was mir auch wichtig war.
Mit den Waffeln einer Frau.
Total. Ich wollte zeigen, was ich habe und das habe ich auch getan. Ich habe aber gleichzeitig immer einen Spruch gehabt, weißt du? Mm. Und deswegen haben sie bei mir dann schon gemerkt, okay, gut, das geht irgendwie beides zusammen und ich habe ja dann auch ziemlich schnell angefangen, meinen Imperfektionismus zu promoten. Also ich habe ja dann sehr, sehr schnell gesagt, ich bin eben nicht so perfekt wie damals Sonja Kraus oder Janaina oder so, sondern ich bin so ein bisschen die unperfektere Version davon, aber dafür konnte ich mich dann eben in diesem ganzen, also ich bin ja jetzt auch kein inhaltlicher Journalist geworden, aber ich war zumindest dann irgendwann, hat man so gesagt, oh, die ist aber schnell in der Birne so, ja.
Du warst schlagfertig und
ja,
du hattest Selbstironie.
Ich hatte keine Angst, so wie du.
Und du hattest Selbstironie, was für hübsche Ladies wahrscheinlich nicht selbstverständlich war.
Überhaupt nicht. Es gab natürlich überhaupt kein Role Model, weißt du? Mm. Aber das ist ja bei dir auch so. Ich glaube, du hast dir ja auch Sachen gesucht, wo du gesagt hast, da gibt's eigentlich noch keinen, der sowas macht wie ich in Deutschland.
Ja, ja.
Und bei mir war das auch so. Es gibt ja bis heute nicht so viele Frauen, die, sag ich mal, im Fernsehen große Unterhaltungsshows moderieren.
Total.
Und deswegen habe ich da natürlich, konnte ich, sag ich mal, mich positionieren, ohne mir eine Lücke suchen zu müssen, sondern ich konnte eigentlich ziemlich so mich breit machen.
Warum warst du so schlagfertig? Woher hattest du das? War durch deine Eltern warst du einfach so?
Ich wollte
so, oder?
Eben nicht das süße, blonde, dickbusige Girl sein, so, ja. Und es war sehr offensichtlich, dass ich es hätte sein können. Mhm. Und ich wollte eben unbedingt beweisen, dass ich es, dass ich beides kann. Ich wollte jetzt nicht als intellektuelle Soziologin wahrgenommen werden, sondern ich wollte schon das andere auch zeigen, aber ich wollte irgendwie auf beiden Schienen irgendwie bedienen. Und lustigerweise geht das. Man muss nur relativ früh anfangen. Das ist ja bei dir auch so. Man kann sich ziemlich gut breit machen. Man muss halt nur, wie soll ich sagen, die Leute stecken einen gerne schnell in so eine Schublade, weil es natürlich auch einfacher ist. Das wirst du auch festgestellt haben. Und es ist total gut, wenn man einfach sagt, ich möchte noch in vier anderen Schubladen liegen.
Ja, ich bin, das ist eine Lebensaufgabe von mir, die Leute davon zu überzeugen, dass ich zum Beispiel ganz normal bin oder dass ich reden kann oder sowas. Das passiert mir ständig, dass ich irgendwo bin und die sagen, ja, der ist aber ganz nett. Ja, der ist ganz nett. Oh, der kann aber gut reden. Ja, der kann ganz gut reden. Warum denn nicht? Aber ich frage mich halt, warum nicht?
Ich
kann es mir ein bisschen vorstellen. Ich habe ja eine Idee davon, warum die das denken, warum das nicht so ist. Aber ich denke mir dann auch manchmal, okay, seit 10 Jahren bin ich jetzt hier in diesen ganzen Sendungen, habt ihr das immer noch nicht verstanden? So, ne? Aber es ist auch alles gut. Andererseits ist es auch alles super schön, aber man will ja immer den nächsten Schritt irgendwie erleben, ne? Oder machen. Deswegen, ja, ich habe da auch immer noch diesen Ehrgeiz.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen ich habe jetzt noch nie im Ausland gelebt, das auch mal einfach zu sagen, ja, es ist so typisch deutsch. Aber ich glaube, es ist wirklich ein bisschen deutsch, weil in Amerika sagt jeder, oh cool, jetzt macht sie auch noch Tapeten, cool, jetzt hat sie ein Unternehmen gebaut, jetzt macht sie Kosmetik, jetzt macht sie auch noch das, weißt du? Und in Deutschland ist so ein bisschen, ah, jetzt eine, also ich mache so Koffer und Tapeten und Dinge und so, jetzt macht sie eine Kofferkollektion, weil sie den Hals nicht voll kriegt und so, weißt du? Also dann wird einem gleich so unterstellt, man würde jetzt völlig willenlos Geld raffen. So,
verstehe.
Was nicht der Fall ist.
Nein, ich begrüße das. Ich finde das ja toll, wenn man, wie du sagst, wenn man sein Portfolio erweitert und vor allen Dingen, wenn das noch Sachen sind, die zu dir passen. Du hast ja was bestimmt dabei überlegt und nicht einfach nur irgendwie ja gesagt.
Das muss man sich sehr gut überlegen,
genau.
Sonst wird es wirklich willenlos.
Ja. Richtig, richtig. Ja, das deswegen wollte ich das von dir wissen. Ne?
Ja, das ist
liebe
gut.
Barbara.
Ach Gott, sei ehrlich, das ist mir auch mal eine Frage. Ich fange jetzt gleich an zu weinen. Lass uns bitte über die Tour sprechen. Du bist fit, fitter als vor 10 Jahren, hast du gesagt.
Ja.
Du hast dein Programm zusammengestellt. Dennoch habe ich aber schon gesehen, bei Insta hast du auch aufgerufen dazu. Man kann sich auch Songs wünschen, die du dann spielen würdest. Das heißt, du bist noch flexibel, was die Programmgestaltung angeht.
Ich habe mich jetzt geistig erst seit heute damit befasst, dass das jetzt wirklich das Nächste ist, was ich mache, weil ich davor echt noch ein paar Sachen dran war. Und jetzt steht alles auf Richtung Tour. Und jetzt fangen auch die Proben an. Und jetzt, ich habe schon so eine Idee davon, wie der Ablauf sein wird. Der wird sehr autobiografisch sein, auch
ja,
so ein bisschen,
finde ich auch cool.
Auch ein bisschen chronologisch in der Reihenfolge. Mhm. Lässt sich manchmal aber nicht vermeiden, da ein paar Abstecher zu machen, aber es wird so ein bisschen chronologisch.
Das finde ich eigentlich toll, weil dann siehst du ja auch eine Entwicklung und dann siehst du ja auch, wie habe ich vielleicht, muss man ja auch drüber lachen manchmal und dann zeigst du dann davor dazu auch vielleicht ein paar Bilder, wie du zu der Zeit ausgesehen hast.
Ja, ich lass mir so einen Hintergrund basteln, der so aussieht wie mein Kinderzimmer, weil die Reise ja im Kinderzimmer angefangen hat sozusagen. Und da rappe ich dann. Und dann erzähle ich dazwischen immer, was dann passiert ist, ne? Wie das weitergegangen ist und so weiter. Ja, ich muss da ein bisschen auswählen, die Songs, weil es gibt auch ein paar Sachen, die ich nicht mehr so gerne ausspreche oder die ich nicht mehr so gerne sage oder sowas. Ne? Das kommt auch noch zum Auswahlprozess hinzu. Also es wird so eine Mischung aus.
Eigentlich auch geil anhand dieser, weil jetzt ist ja heute die große, weißt du, ich habe jetzt letztens so eine Diskussion gehört über Kunst. Darf jetzt Gauguin, darf heute Egon Schiele noch ausgestellt werden, weil der eben extrem junge Mädchen gemalt hat, die eben teilweise erst 14 waren oder meinetwegen vielleicht auch erst 13, darf man das heute überhaupt nochmal zeigen? Da denke ich mir, natürlich, finde ich, darf man das zeigen, um auch zu sagen, das war eben die Art, wie man damals da drauf geguckt hat und da hat sich keine Sau gekümmert und haben die Eltern dieses 14-jährigen Mädchens vielleicht gesagt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine Mark dafür kriegst, dann kannst du da als Aktmodell irgendwie sitzen. Heute würde man sagen, ich meine, kommt sofort das Jugendamt, völlig zurecht und das finde ich eigentlich gut, auch das dann anhand von Liedern zu zeigen und zu sagen, damals, das war meine, das fand ich cool und würde ich jetzt heute nicht mehr so machen.
Ich werde auch sicherlich was davon spielen, aber jetzt nicht so den Schwerpunkt drauf legen. Man hat ja dann im Nachhinein die Möglichkeit, das dann noch zu kommentieren. So sehe ich das auch so ein bisschen wie so ein Spiel.
Super.
Ne, dass ich das aufführe und die Leute da quasi mit auf die Reise dann nehme und das erzähle. Ja.
Und dann in deinem Kinderzimmer. Wie sah dein Kinderzimmer aus?
Das sieht so aus wie mein heutiger Keller. Pass auf, ich habe ich hab ein Haus gekauft.
In Kerpen,
20 Kilometer westlich von Köln. Und da haben wir und der einzige Raum, meine Frau ist ja Deko Queen. Ja. Die hat ja sogar eine Sendung auf einem Privatsender, wo die das macht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie ungefähr das Haus innen aussieht, beziehungsweise wer das entscheidet.
Für dein Kinderzimmer ist nur noch im Keller Platz für deine schöne Frotti-Bettwäsche.
Genau. Und also das wollte ich sagen. Du kannst dir vorstellen, wer das entscheidet. Und das Einzige, was ich entscheiden durfte, war der Keller. Und das ist so ein Man-Cave-Keller. Und der sieht genauso aus wie mein altes Kinderzimmer. Da siehst du richtig, sind wir wieder beim Psychologen, wo ich aufgehört habe, normal zu denken, ja.
Ja.
Weil das halt 1:1 so aussieht wie der. Ne? Und da wollte ich einfach meinen Safe Space machen, alles, was mich früher mal inspiriert hat und so weiter.
Safe Space. Ja. Der Papi ist in seinem Safe Space.
Ja.
Und dann sitzt du da unten irgendwie in der Bettwäsche, in der Frotte-Bettwäsche mit den Autos und mit der Cars. Nee, das gab's damals alles noch gar nicht.
Da sind so Hip-Hop-Plakate und so weiter und ein paar von meinen eigenen Sachen, ein paar Filmplakate und so. Und ja, es sieht
cool.
Es sieht wirklich verdächtig ähnlich aus wie mein altes Kinderzimmer. Aber egal. Und so wird dann auch die Bühne ungefähr aussehen, auf der ich das dann präsentiere. Und ja, dann mache ich einen schönen Abend, einen Themenabend irgendwie und gucke einmal zurück. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der gerne zurückguckt. Das haben wir ja auch gar nicht gerade geklärt. Aber ich habe mich auch selber ein bisschen jetzt dazu gezwungen zu sagen, nein, Es war doch irgendwie so schön. Und die Leute haben das vor allen Dingen verdient, das einmal miterleben zu können, womit die auch aufgewachsen sind. Und ich reiß mich jetzt gefällig zusammen und mache jetzt immer einen
Abend. Jetzt mach mal einmal Dienstleistung.
Genau.
Aber weißt du, es hat sich ja, es würde mich immer interessieren, habe ich da auch letztens mit Jan Delay und mit Smudo und mit allen besprochen. Wie hat sich denn Hip-Hop, würdest du sagen, also dein Hip-Hop hat sich ja verändert, weil du sagst, du würdest heute bestimmte Sachen nicht mehr sagen oder nicht mehr so aussprechen wie damals. Aber hat sich Hip-Hop insgesamt verändert? Weil ich denke mir manchmal, wenn ich mir die Sachen so anschaue, lustig, das ist noch wie vor 30 Jahren, dass immer noch große Autos, nackte Frauen, dicke Brüste, fetter Arsch, Geld, Koks, Drogen und Pistolen irgendwie eine große Rolle spielen. Ist das, oder ist, kommen da jetzt auch mal nochmal neue Themen dazu?
Es gibt, glaube ich, auch normale wollte ich schon fast sagen. Es gibt auch andere Themen. Es gibt ja auch ganz viele Hip-Hopper, die, sage ich mal, sozialkritisch rappen oder die ein bisschen lockerer rappen. Du kennst auch sicherlich Crow oder sowas. Ne? Und vor allen Dingen gibt es jetzt eine ganz neue Generation. Hip-Hop gehört den jungen Leuten. Da kannst du machen, was du willst. Kannst du dir auf den Kopf stellen. Das ist deren Sache. Ne? Und als etwas, weiß ich nicht, als Veteran kannst du immer noch in diesem Universum vorkommen, aber du kriegst eine bestimmte Position. Meine ist zum Beispiel so ein bisschen der von uns, der dann irgendwie in die Medien weitergegangen ist. Denke ich zumindest. Zumindest bilde ich mir das so ein bisschen ein. Das ist so ein bisschen wie beim Fußball.
Ja, die Leute, du bist sozusagen der, wie soll ich sagen, der Olli Kahn, der jetzt im...
der da jetzt damit kommentiert.
Der jetzt irgendwie, der kommentiert oder der jetzt irgendwie im Vorstand von FC Bayern war oder so.
Gibt auch welche, die sind ja dann Trainer geworden. Das wäre dann ungefähr das Gleiche, wie wenn dann welche ein Label aufmachen.
Oder
und selber.
Produzent werden. Genau.
Also sowas gibt's, aber eigentlich ist das ein gehört das der Jugend, das ist eine Jugendkultur, ne? Und ich hab das irgendwie, ich kann damit aber gut leben. Weil mich interessieren ja auch andere Sachen. Das ist ja nicht nur so, dass es bei den Leuten ist, die das hören, sondern mich interessieren ja auch mittlerweile auch andere Sachen, die darüber hinausgehen.
Ja, klar.
Ne? Trotzdem ist das mein Kern und deswegen zelebrieren wir den Kern ja auch auf dieser Tour. Und den werde ich auch niemals vergessen, weil der hat mich wirklich fürs Leben vorbereitet. Du kannst mich echt überall rauslassen, in jeder Firma, in jeder Stadt, es ist völlig egal, aber durch dieses autarke Arbeiten, was man damals gemacht hat, ist man auf fast alles vorbereitet. Deswegen war das auch ein guter Lehrmeister, dieses Musikgenre.
Ja, ne? ach das finde ich. Ich finde es toll. Es ist wirklich toll. Ich hätte richtig Lust zu kommen. Die Legacy-Tour, im März geht's los. Und ich kann nur mal sagen, der Onkel Friesi ist in Topform, kann ich auch mal sagen. Ne?
Ja, ist er.
Ist er. So, jetzt, wir spielen ein Spiel. Pass auf. Lieber Eko, liebe Barbara, heute geht's um Kröten, Zaster, Knete, Schotter oder einfach gesagt um Geld, denn ihr spielt ökonomisch gedacht.
Mhm.
Oh, wir haben Aufgaben für euch rausgesucht und auf Zettelchen geschrieben. Bitte zieht abwechselnd eine Aufgabe aus dem kleinen Schälchen vor euch und liest sie laut vor. Dann zählt bitte gemeinsam bis 3 und nennt uns dann eine genaue Summe, für die ihr das machen würdet. Oh, es geht hier wieder im weitesten Sinne um Prostitution. Gewonnen hat am Ende niemand. Ihr könnt hier nur verlieren.
Okay.
Viel Spaß. Die viel für Geld machende, aber wenig Geld bekommende Redaktion.
Ah ja. Das fragt man sich jeden Tag aufs Neue in dieser Showbranche. Deswegen ein gutes Spiel.
Ja, oder?
Mache ich das jetzt noch? Nehme ich das jetzt noch mit?
Ja.
Wie viel gibt's denn dafür?
Also zum Beispiel, ich mache ja nichts mit Werbung auf meinem Instagram-Kanal, ja?
Mm.
Und jetzt habe ich mir überlegt, weil ich ja nur
Wenn es hier eine Bombe gäbe, würde ich jetzt auf Bombe drücken. Wow, das ist eine Aussage. Du machst nichts auf deinem Instagram-Kanal.
Doch, aber nichts mit Geld. Also nichts sozusagen, wo ich jetzt sage, weißt du, viele von euch haben mich gefragt, von wem mein T-Shirt ist. Oder,
der ist nicht käuflich, dein Kanal.
Genau, zufällig ist mein Auto im Bild und so, diese ganze Sache. Also da habe ich noch nie was gemacht. Und da habe ich mir jetzt überlegt, bist du eigentlich bescheuert? Alle sahnen da ab, ohne Ende. Völlig willenlos wird ja geworben auf Instagram mit den größten Scheißgeschichten, ja. Und da dachte ich mir, da mach ich jetzt auch mal mit.
Ja, finde ich gut. Es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr beeindruckend, dass du so lange damit...
Hast du Produkte oder ab und zu mal Sachen, wo du sagst, ja, da sage ich dann auch mal, dass das ein sehr gutes Shampoo ist, was bei dir die Haare zum Glänzen bringt und solche Sachen?
Mein Instagram-Kanal ist schon auf eine Weise käuflich, aber ich habe ein paar Grenzen. Die muss ich aber auch erstmal lernen.
Ja.
Alles, was so Zigaretten, Tabak, mache ich nicht.
Okay.
Alles, was so Glücksspielzeugs, kriege ich auch total oft gesagt, mache ich nicht. Ich habe eine Sache, die kann ich dir jetzt mal hier droppen.
So, ja, kannst du droppen.
Muss ich dir sagen, das ist wirklich eine große Sache für mich gewesen. ich war ein Testimonial für eine große Marke. Ja. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Und es war ja dann nicht so, dass der Rapper für die Beendigung des Verhältnisses verantwortlich war, sondern der Chef von der Marke. Und der ist dann so in die Öffentlichkeit gegangen mit seiner politischen Einstellung, dass ich darauf verzichtet habe, auf eine weitere Runde. Und da ging es um ziemlich viel Kohle. Da ging es um, weiß nicht, 250.000 Euro. Und ich habe es aber nicht gemacht. Warum ich das nicht gemacht habe, manchmal zwickt es mich noch, aber irgendwie muss man auch A und B sagen, weil ich ja auch in der Öffentlichkeit für etwas stehe. Und das würde ich dann ein bisschen damit verraten. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt nochmal irgendwo eingeladen werde und ich soll hier über die Erlebnisse von keiner Migranten oder sowas sprechen, das kann ich ja dann gar nicht machen, wenn ich das sozusagen verraten hätte.
Also man muss sich ganz gut informieren.
Ja,
und ich merke auch, dass sich da wirklich viel verändert hat, als ich anfing zu Werbung zu machen und so. Da hat man aufs Produkt geguckt und hat es gut ausgewählt. Ja. Aber heute musst du ja im Prinzip eigentlich wirklich eine Recherche machen. Wie haben die sich im Zweiten Weltkrieg verhalten? Wie sind die damit umgegangen? Ja. Damit und damit und damit. Und du willst eben auch nicht mehr für jedes Unternehmen werben. Aber manchmal denke ich mir jetzt mal so eine elastische Sporthose zum Beispiel.
Ich will das auch nicht.
Also mein Traum wäre eine elastische Sporthose, 50.000 Euro im Monat.
Ja, ja.
Verstehst du, was ich meine?
Total, total. Ich will das auch nicht unnötig verkomplizieren. Und es kann auch sein, dass die Welt in einem Wandel ist und alles mögliche. Es kann alles sein und jeder soll seine eigene Meinung haben. Ich bin da auch gar nicht so ein Typ, der über andere urteilt. Aber ich wollte nicht mitmachen, etwas normal zu machen. Vielleicht ist etwas normal in 10 Jahren,
nein,
ich wollte nicht dabei helfen.
Es fallen ja immer mehr Grenzen. Ich habe jetzt gelesen, dass zur Inauguration der Trump ein Dinner gemacht hat und da mussten die Leute 1 Million Euro zahlen oder Dollar, um damit dabei zu sein. Und das hat er sich selber eingesteckt, die Kohle. Also ich meine nur, also es ist eben, du merkst heute an allen Ecken und Enden sind die Leute nur noch dabei zu sagen, ja, ist so scheißegal, mach jetzt einfach, kriegt ja keiner mit so.
Ja.
Und ich glaube eben, dass es vom Grundrauschen her die Leute schon irgendwie mitkriegen, weißt du? Also dass dann eben schon irgendwie jeder sagt, die Schöneberger macht ja alles für Kohle. Und ich wollte halt immer absolut, wie soll ich sagen, also mich auf meine Werbekunden, die ich so, und dann wollte ich aber nicht noch jedes Abschminkgel und jedes Ding, aber, und jetzt bin ich offener. Die Botschaft soll jetzt bitte rausgehen in die Welt. Ich bin jetzt offener.
Okay.
Ja, also nochmal, irgendwas mit Sport, das ist naheliegend bei mir und so.
Was hast du gesagt? Elastische
Sporthosen.
Okay.
Jetzt komm, ich zieh mal ein Zettelchen für uns
bitte.
Und dann gucken wir mal, für wie viel Geld wir das machen würden.
Du stellst das mir und ich dir, oder?
Nein, wir müssen gleichzeitig nach 3 Sekunden eine Summe sagen. Für welche Summe würdet ihr bei der nächsten WM die Nationalhymne falsch singen? Oh Gott.
Falsch singen? Oh,
oh Gott.
Nee. Extra falsch.
Also,
das ist ja gemein.
3, 2, 1... 10 Millionen.
Ich hatte jetzt 100.000 gesagt.
Nee, da bist du ja dein Leben lang. Wobei Sarah Connor hat ja riesen Karriere danach gemacht.
Genau, man kann das ja auch charmant machen.
Brühe im Glanze hat sie gesungen.
Ja, ja.
Aber das finde ich auch nicht schlimm.
Ich habe ja mal die Nationalhymne gesungen in der Lanxess Arena bei einem Tanzwettbewerb.
Ja.
Und das war ein ausverkauftes Haus und die haben nicht geglaubt, dass ich das mache. Ich stand da so in so einer Reihe, da waren so mehrere kommunale Politiker und am Schluss war da Annegret Kramp-Karrenbauer. Die war damals so voll im Kommen. So,
ja.
Ne? Und die hat mich so angeguckt, die konnte das nicht glauben, dass ich das jetzt da mache. Ne? Aber ich habe das gemacht, ich fand das auch voll cool. Also aber da habe ich mich nicht versucht. Ich, genau wegen dem Fall hier Sarah Connor. Da muss man echt aufpassen. Ne?
Ja, wobei ehrlich gesagt, ihr hat es nicht geglaubt. Okay, ja, mache ich es auch für sagen wir mal, 200.000. Ich meine, wenn man was auf keinen Fall will, dann muss man halt eine ganz hohe Summe sagen.
Mhm.
Jetzt pass auf, für welche Summe würdet ihr die Moderation bei Kampf der Reality Stars übernehmen? 50
Boah.
Millionen. Das geht nicht.
Das geht nicht so richtig.
Das geht nicht.
Dafür muss man ein Typ sein.
Das geht nicht. Pass
auf, ich sag dir warum. Wenn ich ausrechne, was ich in dem Jahr mache.
Ja.
Und dann wie lange musst du da sein? 3 Wochen oder so? Und du moderierst das, du musst nicht mitmachen, richtig?
Richtig.
Wenn die mir mein ganzes Jahr ausgleichen dann, und ich da 3 Wochen nur das moderieren muss, dann mache ich das.
Vor allem ist das nicht auch immer auf so geilen Inseln?
Ja, ja.
Ja, das ist natürlich dann ganz gut, gell? Dann hast du ja nichts zu tun. Du musst ja dann abends nur sagen, Kevin und Shania und so weiter. Ja.
Guckst du Reality-TV,
Barbara? Nee, leider, ich gucke gar kein TV, ehrlich gesagt. Aber ich würde es, manchmal finde ich es fast ein bisschen schade, wenn ich dann so sehe, Sylvie Mais, Lola Weipert, Kathi Hummels, die betreuen ja diese Formate häufig auch so mit so Dating-Geschichten und so, dann denke ich mir, das sollte man sich vielleicht doch mal häufiger anschauen.
Du guckst gar kein TV, auch keine Streamer?
Wenig. Ich schlafe immer sofort ein.
Die Streamer sind gar nicht mal so schlecht heutzutage, ne? Die werden immer besser. Also auch die von öffentlich-rechtlichen, muss ich sagen.
Ja. Pass auf,
aber ist egal, das ist ein anderes Thema. Soll ich mal vorlesen?
Ja, zieh mal.
Für welche Summe eine Home-Story drehen? Ich glaube, da ist dein Preis höher als meine, weil für mich ist das gar nicht so, ich finde das jetzt gar nicht so tragisch. Kommt doch an, wo
3, 2, 1, eine Million.
Nee, ich nicht. Ich habe... Ich drehe das schon ein bisschen tiefer. Ich finde das gar nicht so tragisch. Ich bin ja stolz auf meinen
Häuschen. Ich wollte gerade sagen, deine Frau ist eine Deko-Queen, die will natürlich auch sozusagen präsentieren.
Ja, wir haben häufiger mal bei uns Kamera da,
ja.
Aber natürlich nur unten in dem Wohnbereich.
Ja.
Und wir zeigen natürlich unseren Sohn nicht.
Das finde ich toll.
Ja,
das habe ich mit großer Freude gesehen.
Ja, das geht ja nicht, weil der soll das selber entscheiden, ob der damit was zu tun haben will. Ne?
Ja.
Ja.
Okay, nee, ich denke mir manchmal, ich habe echt ein schönes Haus und dann denke ich mir manchmal, schade, dass keiner
sieht.
Das müsste man eigentlich einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen,
ja,
verstehst
ja,
du?
Ja.
Sieht keiner. Ich meine, ich kann es jetzt mal beschreiben, aber es kommt da nicht so rüber. Es wäre schon schöner, wenn die Gala mal käme mit so einem kleinen Filter.
Weißt du,
ich habe früher Homestories gemacht und da habe ich einmal mich selber ich habe zwei Homestories in der Bunten gemacht.
Mhm.
Und die letzte, die ich gemacht habe, da habe ich mich dann selber da im Flugzeug, weiß ich noch, da lasen alle diese Zeitung.
Mhm.
Und ich habe dann gedacht, scheiße, jetzt weiß jeder, wie es bei mir aussieht. Das fand ich dann so plötzlich, hat mich dann so ein komisches Gefühl beschlichen. Mhm. Und dann dachte ich mir, nee, das mache ich nicht nochmal.
Hast du denn, wenn du sagst, das ist schön, also das Einzige, ich habe wirklich ein schönes Haus, ich habe wirklich viel Platz, toi, ich freue mich sehr darüber.
Ja.
Das Einzige, ich hätte voll gerne vorne so noch ein paar Meter.
Eine Auffahrt meinst du,
genau.
So mit bisschen Kies, was knirscht?
Genau, dass man erstmal so ein paar Schritte gehen kann, ohne dass man irgendwen sieht. Das ist noch die letzte Steigerung, die ich
habe. Ich sag's ungern, aber das habe ich auch nicht.
Okay.
Zumindest in dem einen Haus nicht.
Das zeigt zur Straße.
Das zeigt irgendwie zur Straße, ja. Aber bei mir steht auch mein Name am Klingelschild.
Ah ja.
Und die Tür ist immer offen, Gartentor ist immer offen.
Verstehe.
Und manchmal merke ich, dass Leute sehr langsam vorbeifahren und dann so aufs Haus zeigen und so.
Mhm.
Manchmal habe ich auch jetzt schon Leute erwischt, die es fotografiert haben, dann bin ich so rausgegangen. Hallo?
Hallo?
Kann ich helfen?
Mhm.
So, aber nee, also alles easy. So, warte, ich ziehe noch eine Karte.
Ja, vielleicht kriege ich
Summe?
Das hier nochmal raus, wie dein Haus aussieht hier.
Für welche
in
Summe
Podcast.
Würdest du deinen Instagram-Account löschen? Oh Gott. Also.
Ich würde, glaube ich, für 0 Euro löschen, wenn ich nicht darauf in meinem professionellen Leben mit angewiesen wäre.
Ja.
Ich hätte das, glaube ich, gar nicht. Wenn du mich fragst, wenn ich nicht damit arbeiten würde, hätte ich das gar nicht. Ich hätte wahrscheinlich eine WhatsApp-Gruppe mit ein paar guten Kollegen, wo ich mir Urlaubsfotos reinstelle. Weißt du, so hier, ne, sind gerade da und da. Aber ansonsten hätte ich das, glaube ich, gar nicht.
Nee.
Muss ich dir ehrlich sagen.
Ich auch. Also ich kann es jetzt nicht mehr löschen, weil ich will es ja jetzt kommerzialisieren.
Ja, natürlich.
Also,
wir haben uns heute dafür entschieden. Ja, klar.
Das geht jetzt nicht mehr. Wirklich. Also, aber wie wir hier mit so großen Beträgen um uns werfen, das ist gar nicht, das macht uns gar nicht so, also mich macht es gar nicht so sympathisch, dass ich alles immer nur für 20 Millionen machen würde.
Hast du denn das Bedürfnis, was zu... Ich habe so selten das Bedürfnis, was zu posten. Ich muss mich so pudelwohl fühlen. Das ist meistens auch nur im Urlaub, dass ich dann so irgendwie so mich so umdrehe und mich da so filme. Ich habe nicht das Bedürfnis
dazu. Aber du
dazu.
Hast ja noch ein, sage ich mal, halb öffentliches Umfeld, weil ja deine Frau auch im Fernsehen ist. Bei mir ist ja alles, wenn ich bei mir zu Hause durch die Gartentür gehe, fällt sozusagen mein ganzes TV-Leben von mir ab, sodass ich gar nicht dazu, ich bin fast nicht in der physischen Verfassung, ein Telefon in die Hand zu nehmen und von mir in irgendeiner Form ein Foto im privaten Umfeld zu machen. Ich sollte einmal für Verstehen Sie Spaß etwas nachsynchronisieren in meinen Sommerferien. Da sollte ich nur etwas aufsprechen. Das habe ich über mehrere Tage nicht hingekriegt, ja. Und dann hat meine Managerin immer angerufen, sprich mir doch bitte diese 3 Sätze auf, ja, auf die Sprachfunktion.
Weil du dich nicht so gefühlt hast, weil du keinen Bock auf dein Handy hattest.
Ich in der inneren Verfassung bin, das dann zu machen irgendwie. Ja?
Kenne ich. Aber meine Frau Sarah, die hat das zum Beispiel voll drauf, die macht jeden Tag so ein Recap. Hört mal, heute war so. Ich kann das nicht. Ich habe da auch irgendwie das Gefühl, dass nicht alles, was ich denke, muss jeder mitbekommen. Also ich will auch nicht immer alles kommentieren. Ich finde das irgendwie so, jetzt nicht wegen Sarah, aber es gibt ja so Leute, die so die tägliche Politik das tägliche Politikzeug kommentieren oder die Musikbranche, das ist völlig egal, oder das Fernsehen oder die Fernsehlandschaft, zu allem irgendwas sagen. Ich habe gar nicht das Bedürfnis dazu. Ich finde irgendwie, das muss auch gar nicht immer alles gesagt werden.
Das, und ich glaube eben auch, je mehr du, ich meine, ich lasse ja sowieso schon, ich erzähle ja eh schon sehr viel in all diesen Kanälen, die ich bespielen muss, da denke ich mir immer, ich will auch noch so manche Sachen für mich und vor allem meine Zeit. Also für mich ist das dann auch so ein Angang zu sagen, jetzt mache ich dann Aufsager oder irgendwie so. Mhm. Und ich habe dann irgendwie das Gefühl, auch denke ich mir gleichzeitig, es interessiert ja irgendwie gar keinen. Aber ich glaube, vielleicht interessiert es dann doch Leute.
Ich glaube schon.
Aber gleichzeitig habe ich auch gar nicht so viel Respekt vor den Leuten, die sowas interessieren würde.
Mhm. Weißt du,
mit denen ich eigentlich nie zu tun habe.
Das ist immer so kunstloses Zeug. Ich hasse das. Ich kann das nicht respektieren. Ja. Ich sitze manchmal irgendwo und krieg dann das gleiche Geld. Sorry, dass wir so viel über Geld reden. Aber jetzt rede ich mich in Rage. Ja. Krieg dann dasselbe dafür, wie einer, der erstens gar nicht so viel dafür gemacht hat, dass
Nein,
er jetzt da sitzt.
Nicht.
Und irgendwie auch gar keinen richtigen Skill sozusagen an den Tag legt. So,
letztens saß ich in einem Restaurant und da saß vor der Tür, haben drei Mädchen so einen Instagram-Aufsager gemacht für ihren wahrscheinlich halbprofessionellen Ding. Das war so fürchterlich, da zuzuschauen. Die sind dann immer wieder so von unten hochgekommen und dann haben die so diese typischen, weißt du, so die Sachen hier und keine Ahnung und das und dann
die Gangzeichen
und dann haben sie so zu irgendwas gesungen und dann hat die eine sie so vorgeschoben und dann hat die gesungen und die hatten so ein Ringlicht und so, alles total professionell und so. Da habe ich da so zugeguckt und dachte ich mir so, nee, das geht irgendwie nicht. Aber naja, es läuft ja auch so. So, was macht dein Kater?
Dem geht's ganz gut, der wurde ja angeschossen, darauf spielst du. Kerpen City, das ist wie Compton.
Aber vom Jäger, oder?
Nee, ich glaube, oder wir haben die Vermutung von einem Bescheuerten, weil das war mit so Luftgewehr-Dingern, so, ne? Ja, der sich dann Spaß draus macht irgendwie, ne? Aber jetzt wahrscheinlich jetzt nicht extra, weil der wusste, das ist von uns die Katze, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Einfach ein Idiot, der irgendwie Haustiere
abschießt. Aber ich meine, wenn dein Kater angeschossen ist, das ist ja total krass. Ne?
Ja, voll.
Kerpen City.
Ja, sag ich ja.
Kerpen City.
Ich lache manchmal über die Sachen, wenn die sagt, ja, hast du abgeschlossen? Und ich sage immer, ich komme aus Kalk, ja. Weil ich das dann irgendwie, weißt du, ich kann das dann nicht ernst nehmen, so auf was das betrifft. Aber anscheinend, ja, haben die Katzen da ein gefährliches Leben, ja, die leben gefährlich, ja.
Der heißt doch auch Mr. Heißt ja nicht Mr. Grey?
Der heißt Mr. Grey, ja.
Weil das ist so eine Anlehnung an 50 Shades of Grey.
Ja, den hat die Sarah mit in die Beziehung gebracht. Ich hatte einen Hund.
Den Film oder den?
Beides. Ich hatte einen Hund, der ist aber jetzt leider schon gestorben, den hatte ich mitgebracht. Und wir waren ein Rudel. Wir sind ein Rudel geworden, die haben sich akzeptiert. Ne?
Nein, ist das süß. Das ist ja, wenn man die zum ersten Mal zusammenbringt, ist ja aufregender, als ein Kind zu kriegen fast.
Voll.
Oh Gott.
Und der Anführer war natürlich die Katze.
Ja.
Und der Hund hatte dann Angst später vor der Katze. Hat die Katze aber immer verteidigt. Ne? Früher waren wir noch in einer anderen, so einer kleinen Wohnung, und da war dann eine andere Katze manchmal auf dem Balkon und dann ist der Hund direkt aufgestanden, hat er die Katze angebellt, so lass ihn in Ruhe. So,
ja,
ne?
Ist lustig.
War voll cool. Und weißt du was? Manchmal sind wir reingekommen und die lagen zusammen in dem Hundebett und waren sich aber zu cool, beziehungsweise die Katze war dann zu cool, die ist dann schnell aufgestanden und ist in die andere Richtung gegangen, damit wir das nicht.
Oh Gott, dann mitkriegen. Haben die geschmust, wenn ihr nicht da wart.
Du hast auch Haustiere, so wie du jetzt gerade reagierst.
Nee, das kriege ich nicht gehandelt, aber ich habe hier einen Bauernhof tatsächlich in Schweden und da habe ich Hühner und Schafe und Kühe. Und
wow.
Da kriege ich jetzt auch zwei kleine Katzen, die sollen nämlich die Mäuse und die Ratten jagen und so.
Schön.
Und wenn ich mal da irgendwann mehr bin, dann würde ich da auch lauter Hunde haben. Ich bin ja nicht so der Fan davon, dass man mit dem Hund morgens um 7 spazieren gehen muss. Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich zu realistisch, als dass ich mir das schön reden kann.
Ich finde aber, Bauernhof ist irgendwie ein Traum. Ist das auch so? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein Träumchen. Ist das so?
Ja, das ist so, ja. Ja, ne? Das ist noch viel
das
schöner,
stimmt, ne?
als was ich schon denke.
Ich wusste.
Aber ich hätte natürlich gerne viele Hunde um mich und Katzen und ich hätte auch gerne Schweine und einen Esel und alles so. Muss man sich natürlich kümmern. Kostet übrigens auch eine ganze Menge. Mhm, ich sehe ja, was die Kühe fressen. Mhm. Also wenn du die nicht also mit eigenem Gras füttern kannst, was du auf deinen eigenen Weiden hast, dann wird es richtig teuer, ja? Wenn die dann im Winter im Stall stehen. Die stehen ein halbes Jahr im Stall und dann musst du denen eben Silage irgendwie verfüttern. Das kostet richtig viel Geld.
Und das gleicht dich aus. Das ist dein Safe Space, das ist dein Man Cave.
Ich muss mich nicht ausgleichen, ehrlich gesagt.
Musst du nicht?
Nee.
Okay, krass.
Nee.
Okay.
Nee. Also also ich muss mich nicht ausgleichen, aber ich habe ein großes Bedürfnis nach, wie soll ich sagen, nach abseitiger Einsamkeit inzwischen. Also ich muss jetzt nicht irgendwo, also ich gehe jetzt nicht auf die Idee nach, wo fahren alle hin hier in Griechenland nach, weißt du, Mykonos oder so zu fahren und da abends in so Diskos zu gehen oder so. Das wäre jetzt nicht so meine Idee.
Nicht. Habe ich auch nicht, ja, stimmt. Nee.
Aber du guckst dir doch auch so, ich kriege ja sofort Tränen in die Augen, du guckst dir doch auch so SOS-Hunderetter-Videos an und so.
Auf Instagram, da muss ich fast heulen. Ich auch. Das ist eins der wenigen Sachen, wo ich, da kriege ich also richtig
ganz
instant.
Ganz verlaust am Straßenrand liegen und dann, und dazu ist immer so eine indische Hallam, so eine tolle Musik dazu und dann und dann hört man sich das so an und dann am Ende ist der Hund, der springt dann rum und ist dann 4 Monate alt und ist das Süßeste.
Da kriege ich instant so die Tränen in die Augen. Ich kann alles gucken. Ich gucke Horrorfilme, die Sarah hat Angst. Ich lache über den Film, weil ich weiß, das ist einfach Quatsch. Ne? Aber das kann ich nicht gucken. Da kriege ich Tränen in die Augen. Die Armen, die können doch gar nichts dafür und die können sich auch nicht selber helfen.
Nee.
Mann.
Ja, der Martin Rutter sagt ja immer, man soll den Hund aus dem Tierheim nehmen. Man soll eben nicht einen jungen Hund nehmen, so, weil es gibt so viele Hunde, die so süß sind und in Tierheimen irgendwie warten.
Den mag ich voll gerne. Und der hat mich noch mitbekommen, als ich in Kalk gewohnt habe. Weil da hat mir einer, das war so der Anfang von meiner TV-Karriere, so, da habe ich mal ab und zu was bekommen, ne? Zum Beispiel, da kann ich halt so einen Agenten oder ein Management, die haben gesagt, ey, du hast doch einen Hund, oder? Ja. Es gibt so eine Sendung, da kommst du mit dem Hund rein. Hast du Bock? Ich so, ja klar.
Nein. Und dann hast du mitgemacht?
Ja. Und,
oh Gott, der ist so, Martin Rutter ist ein Traum.
Der ist der Hammer.
Ja, ein Traum.
Und der hat mich dann in Köln-Kalk besucht. Ja, in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung mit meinem Hund, der viel zu groß war für die Wohnung eigentlich. Aber ja, das war mein bester Freund. Den habe ich auch hier, also nicht den Martin Rutter, der ist auch ein guter Freund, aber den Hund, den habe ich auch hier als Tattoo. Würde ich jetzt heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Aber es war so eine Zeit, den habe ich als Tattoo gemacht.
Ist es ein gutes Tattoo geworden, weil so ein Hund war, ja, okay.
Das ist so eins von denen. Kennst du die so wie so eine Bleistiftzeichnung aussehen?
Ja.
Die so fein aussehen. Das war die erste Zeit von dieser Art Tattoos.
Aber du hast bis jetzt nicht all over viel tätowiert,
nee,
oder?
Aber ich habe so Patches. Hier eins, da eins, da eins.
Also schon.
So ein bisschen wie diese Tour. So ein bisschen so wie, ja, da war ich damals da war ich dann dumm.
Ja.
Da wurde ich dann gesigned. Da habe ich dann Geld verdient. Da habe ich einen Freund verloren. Das ist auch so ein bisschen
dein
wie so
Leben auf deinem Körper.
Ja, so ein bisschen.
Kannst
so ein bisschen.
Du ja zeigen auf deiner Tour.
Ja, also bei Sixpack bin ich jetzt noch nicht, auch wenn ich ein bisschen trainierter bin. Aber
du kannst ja ausschnittweise das zeigen. Weißt du, kannst du dir nicht so, kannst du so einen Pulli machen mit so Türchen und dann kannst du mal jeweils die, weißt du, die Sachen irgendwie zeigen.
Ja, wie ein Weihnachtskalender. Finde ich eine gute Idee.
Oder du bereitest es vor. Da kann man sehr viel mit Photoshop machen. Ich weiß, wovon ich spreche. Machst du ein Foto von dir und dann zeigst du halt immer dann zu den jeweiligen Songs, zeigst du dann dein Tattoo, was du dir hast machen lassen. Ja, da macht man natürlich auch Fehler auf dem Weg. Ich habe letztens mal Johannes Oerding gesehen.
Ja.
Mama Mia.
Ja, der hat schöne Tattoos aber, ne?
Nicht durchgehend, würde ich sagen. Also der hat eben auch so einen Flick.
Dann hast du ihn nackter gesehen als ich.
Ich habe ihn komplett oben ohne gesehen, klar. Ehrlich gesagt, weil wir nämlich ihn für Verstehen Sie Spaß reingelegt haben. Da sollte er sich auch was tätowieren lassen. Und wir haben ihm so eine bescheuerte Kinderzeichnung vorgelegt, die er sich und das hat er sich dann auch tätowieren lassen am Ende. Und das war noch eins der schöneren.
Ja, der macht immer so diesen neuen Style, so kleine.
Ja. Ganz viele so.
So comic-mäßige, so, ne?
Wie so ein Stickerheft.
Ja, genau, stimmt. Mit dem war ich in Südafrika. Ich war ja letztes Jahr bei Sing Mein Song. Klasse Typ, Riesen-Entertainer auf der Bühne. Und
angenehmer Mensch.
Voll.
Ja.
Und wir wollten uns auch dort tätowieren lassen. Etwas, das Zeichen von dieser Stadt und so. Aber das haben wir zeitlich dann nicht gekriegt. Da haben sich auch mehrere angeschlossen, inklusive mir, obwohl ich eigentlich nicht mehr so viele Tattoos machen will. Aber das dachte ich dann, okay, wenn es alle machen, dann mache ich es jetzt auch.
Ist ja nicht nur Sing Mein Song, du warst auch bei Sing Mein Schlager.
Ich war auch bei Sing Mein Schlager.
Das war toll,
oder? Das war toll. Es war schön. Ich liebe Schlager übrigens. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, mal was zu singen. Ich singe ja für mein Leben gern. Ich habe auch übrigens bei Masked Singer auch noch mitgemacht, das war echt ein langes Jahr.
Ich wollte gerade sagen, was hast du noch alles gemacht?
Ich weiß nicht. Und die Rabentante, habe ich dir gesagt.
Gedreht, ja.
Ja, und da durfte ich auch singen. Und da hat auch keiner gecheckt, dass ich das bin.
Nee.
Ich habe dem Charakter so ein bisschen Leben eingehaucht. Ich habe da so geschauspielert. Ich habe den so witzig, trottelig gemacht und so weiter. Und die dachten, alles sind Comedian. Die dachten, das ist Paul Panzer, weil ich auch da so gesprochen habe. So so ein bisschen, ich weiß nicht, wie so eine Verniedlichung. Dann dachten sie, das ist Otto. Und die, ja, dann
ist... Das ist aber ein großes Kompliment.
Ja, total. Dann ist denen die Kinnlade runtergefallen. Schein. Das war echt eine große Fallhöhe, als ich das dann gelüftet habe.
Also, ich finde, das ist ja ein großer, das stimmt ja, Hip-Hop hat ja wirklich, ist ja natürlich mega musikalisch und Ding und Beat und Rhythmus und alles, aber es hat ja natürlich überhaupt nichts mit Stimme und mit Singen zu tun.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann, aber du bist ein extrem guter Sänger und dann Schlager ist natürlich auch, da kann man ja auch auf so eine gewisse, also ich zum Beispiel könnte super eine Schlager-CD machen, sagen sie mir immer, aber ich habe auch den So, diese Sachen. Was ich so toll finde, und dafür hat Helene Fischer, finde ich, so ein bisschen gesorgt.
Vielleicht müssen wir einfach zusammen ein Schlagerlied aufnehmen, aber nur mal nebenbei. Ich liebe Schlager und ich glaube, für Schlager reicht meine Stimme.
Es hat sich so gut gemischt jetzt, finde ich. Weißt du? Also ich finde, das hat auch Helene ein bisschen ausgelöst, dass sich alle, wie soll ich sagen, und so Sendungen, ich sag jetzt mal wie Florian Silbereisen oder so, weißt du, wo alle auftreten irgendwie, durchgemixt irgendwie. Oder Giovanni Zarella oder so, wo du sagst, okay, da hat jeder kann neben dem anderen irgendwie existieren. Da hat sich wirklich viel getan, das war
freundlich. Finde ich cool. Da ist auch Sing mein Schlager ja auch ein Beispiel für. Und ich habe jetzt ein ganz neues Lied gemacht und habe auf ein Lied bei Marianne Rosenberg eine Rap-Strophe gemacht, habe aber auch das ganze Lied einfach mal mitgesungen und dann habe ich den Mix bekommen und ich war tatsächlich dann drunter gemischt hier und da. Ja? Haben die auch meinen Gesang manchmal drin gelassen. Das hat mich sehr gefreut.
Ja.
Ich mag es zu singen und ich mag auch Schlager. Ich habe kein Problem damit. Es ist viel cooler, als es mal war, finde ich. Hast du völlig recht, ja.
Ja, finde ich auch. Und ich finde es eigentlich so geil, dass wir diese Grenzen im Kopf wirklich nicht mehr so haben. Weil früher war, ich habe es schon öfter erzählt, beim Echo, ich habe oft den Echo moderiert, da ist dann die Helene einfach, hat dann gewonnen, weil für bestverkauftes Album seit 400 Wochen auf Platz 1, so, ja. Und dann sind echt, das ist so, haben sie so gemacht und so, ja, die Coolen.
Unglaublich.
Und so, und dann dachte ich mir immer, Freunde. Also,
eine Frechheit,
und
das macht man nicht.
Das gibt es eben nicht mehr.
Das macht man sowieso bei einer Lady nicht, aber das macht man auch überhaupt nicht. Das ist einfach nur arm.
Ja.
Wenn du sagst, in Amerika sind die lockerer, ja. Guck mal, es gibt LL Cool J, ist ein großer Schauspieler geworden. Queen Latifah ist eine große Schauspielerin.
Ja.
Ice Cube ist ein großer Schauspieler und Produzent. Das ist, glaube ich, nicht ein Thema aus Hip-Hop herauszuwachsen, sondern es wird begrüßt. Ne? Weil man ist mit denen aufgewachsen, ja klar, und jetzt unterhält er mich, wenn ich abends Fernsehen gucke. Ist völlig klar. Aber ich glaube, hier muss man erstmal durch gewisse Türen noch gehen.
Ja, ne? Das stimmt.
Aber es ändert sich auch.
Ich wollte gerade sagen, also wenn es einer schafft, das zu verändern, dann du.
Du.
Gott, du, ich will dich jetzt auch gar nicht mehr länger aufhalten.
Nein,
zur Probe. Ja. Musst du deine Stimme auch irgendwie schulen, bevor du jetzt auf Tour gehst? Oder musst du einfach nur die Texte wieder draufkriegen?
Die Texte draufkriegen. Die Texte draufkriegen und stimmlich habe ich jetzt ein ganz anderes Verständnis. Ich werde mir dann besser merken können, wo muss ich mehr geben, wo muss ich weniger. Über sowas habe ich früher überhaupt nicht nachgedacht.
Nee.
Und ich habe jetzt auch so einen Knopf im Ohr. Ich höre das halt direkt. Ne? Das habe ich früher auch nicht. Ne? Also es gibt ein paar Upgrades, ja, die es mir ein bisschen leichter machen.
Aber es ist doch ganz cool, dass man es mit so einem völlig rudimentären Equipment und mit null Ahnung, keiner Angst und ich gehe mal auf die Bühne und so, ich bin auch mal rausgegangen. Ja, dein Monitoring ist so, ist scheißegal, geht schon irgendwie, ich sing's jetzt einfach mal, ja. Dass du es dann trotzdem eben, dass du es eben trotzdem erstmal so geschafft hast und dann ist ja alles Weitere eigentlich nur noch eine Erleichterung.
Ja, total, total. Ja, ich weiß auch, jetzt strömen deine Podcast-Hörer natürlich auf die Tour. Kommt alle rum. Ihr könnt auch mir auf Social Media folgen. Da werde ich das sicherlich nochmal verkünden, wenn ihr das ein oder andere Date wissen wollt. Ansonsten würde ich mich mal bei dir galant bedanken, dass ich hier stattfinden durfte. Vielen Dank. Ja.
Ich bedanke mich auch. Und es war wie immer ein großes, großes Vergnügen, dass du auch persönlich hierher gekommen bist. Weiß ich sehr zu schätzen.
Jede Minute.
Mit mir ist eine gewonnene Minute.
Genau das.
Ja, ich
genau
mach den Satz mal lieber selber zu Ende, bevor du dir noch was Falsches einfallen lässt. Ladies and Gentlemen, Eco Fresh! Der Onkel Freezy alias Eco Fresh war das hier bei uns und das ist doch gut, wenn man als Hip-Hopper älter wird, dann merkt man, es gibt auch noch andere Sachen im Leben, ohne dass man die Hip-Hopper-Seele verraten muss.
Und dass ein Mann einen eigenen Safe Space quasi im eigenen Haus vor der Familie hat, finde ich auch ganz entspannt eigentlich.
Das führst du jetzt auch ein, gell?
Habe ich auch drüber nachgedacht.
Ja,
nicht
im
so
Keller
schlecht.
So ein kleines Kinderzimmer nochmal. Also, ich unterstütze dich dabei, Clemens.
Danke.
Wenn du das wirklich möchtest, richten wir dir hier so eine kleine Ecke ein
im Studio. Ich komme auf dich zurück.
Wir sehen uns wieder nächste Woche, beziehungsweise hören uns dann mit einem neuen Gast. Bis dann, ciao.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de